Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Herding FM ist zurück mit einer weiteren Folge zum Data Act. Heute Branchenfokus Druckindustrie. Und damit herzlich willkommen zu Folge 74 von Herding FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Mein Name ist Martin Schirmbacher und ich freue mich, dass unsere kleine Serie zu den Chancen und Schwierigkeiten rund um den Data Act heute weitergeht. Auch heute mein Co-Moderator an meiner Seite ist Hubertus von Rönne. Zunächst einmal hallo, lieber Hubertus, und schön, dass du wieder dabei bist. Und vielleicht sagst du einmal ganz kurz eigentlich einen Satz zu dir. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal vergessen.
Ja, hallo Martin. Vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein wieder. Mein Name ist Hubertus von Rönne. Ich bin Partner bei der Strategieberatung Upgrade Entwicklungspartner und wir betreuen ganz typischerweise bei der Entwicklung von Use Cases um Daten drumherum, übersetzen so ein bisschen das Gesetzeswerk, EU-Gesetzeswerk in die Praxis. Das ist unsere Herangehensweise und deshalb freue ich mich besonders, dass wir da heute einen extrem interessanten Gast bei uns haben, den du jetzt, glaube ich, vorstellen wirst.
Ganz genau. Ja, Andreas Aplin ist bei uns, Gründer und Geschäftsführer von CoCoCo. Hallo, lieber Andreas, schön, dass du hier bist.
Hallo Martin, hallo Hubertus, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Genau, und vielleicht damit, wir kennen uns noch gar nicht so furchtbar lange. Wir haben uns jetzt letztens auf dem Online-Print-Symposium kurz gestreift, wo ich war, um über Barrierefreiheit vorzutragen. Aber da hat sich herausgestellt, dass der Data Act ein großes Thema in der Branche ist, um den es heute gehen soll. Bevor wir dazu kommen, vielleicht sagst du einen kurzen Satz zu dir und zu deinem Unternehmen.
Okay. Andreas Aplin. Ich bin seit 30 Jahren in der Industrie. Ich habe weltweit Integrationsprojekte gemacht die ganze Zeit. Ich war bei verschiedenen großen Herstellern und bin jetzt einer der Gründer von CoCoCo. CoCoCo steht für Collect, Combine and Collaborate, also Sammeln von Daten, das Kombinieren von Daten und Zusammenarbeiten über Daten. Ich glaube, ein wichtiges Thema für heute. Und ich bin eigentlich derjenige, oder unsere Firma ist eigentlich derjenige, der die Daten des kommenden EU-Data-Acts auf der einen Seite ausnutzen darf, weil wir können sie dann perfekt nutzen, können sie weiterverarbeiten, aber auch dann auf der anderen Seite, wenn wir mit Partnern zum Beispiel sprechen, was wir auch machen, dann auch unter Umständen bereitstellen können für verschiedene Hersteller.
Prima, und genau deshalb bist du hier, um sozusagen ein bisschen über die Schnittstellen auch zu berichten, über die verschiedene Möglichkeiten, die es gibt, Daten, die beim Druck anfallen, auszuwerten, damit Dinge zu tun. Und vielleicht steigen wir mal ein mit der Frage, welche Player gibt es denn in dem, sagen wir mal, datenbezogenen Druckmarkt? Ich bin selber Mitglied der Initiative Online Print, habe also ein bisschen Hintergrund, weil einfach viele der Mitglieder dort weil ich viele der Mitglieder dort kenne und kenne ein bisschen die Geschichten, aber du bist natürlich mit 26 Jahren mehr Erfahrung in der Branche eher prädestiniert, mal kurz darzustellen, wer so die wer überhaupt an so einem Druck und die Daten betreffend beteiligt ist.
Ich glaube, also da möchte ich fast ein bisschen weiter anfangen oder weiter ausholen. Und zwar möchte ich wirklich anfangen in den Anfängen des Drucks mit Gutenberg. Und nicht, dass Gutenberg heutzutage noch ein Thema ist, aber dass wir in Deutschland, wo wir ja heute sitzen, schon eine Zentrale der Druckindustrie sind. Wir haben mit den Firmen Heidelberger Druckmaschinen, mit der Firma König und Bauer, mit der Firma Mann-Roland zum Beispiel, die, da muss man leider sagen, ein bisschen ehemalig größten Player in der Offset-Welt, also sprich Offset-Druckmaschinen. Wir haben aber auch mit Firmen wie Müller-Martini, wie Kolbus, die in der Weiterverarbeitung sind, wie Hunkler, die dann Schweiz und Deutschland sind, haben wir eine Situation, wo wir weltweit führende Unternehmen haben, die in der Druckindustrie schon seit teilweise 100 Jahren im Einsatz sind. Also MAN hat, glaube ich, irgendwo die erste Druckmaschine, oder König und Bauer hat die erste Druckmaschine nach England geliefert, 1800 so und so viel. Dadurch haben wir eine ganz spannende Situation hier in Deutschland. Also es gibt auch Untersuchungen, dass wahrscheinlich, wir müssen nicht drüber reden, die Druckindustrie ist nicht unbedingt ein aufsteigendes Thema, sondern eher es wird immer kleiner, aber es gibt Untersuchungen, dass wahrscheinlich die letzte gedruckte Zeitung aus Deutschland kommen wird. Das sehen wir auch. Damit haben wir aber natürlich auch eine starke Basis hier in Deutschland. Wir haben auf der anderen Seite gibt es dann eben die Digitaldruckhersteller wie die Canons, wie die HPs, was ja jeder irgendwo kennt, wobei man, da muss ich dann auch sofort darauf hinweisen, Canon und HP-Druckmaschinen, wie ich sie kenne, die sind nicht das kleine Ding, was man so im Büro stehen hat, sondern das sind dann teilweise Einheiten, die sind 30, 40 Meter lang mit einer Weiterverarbeitung dahinter auch schon mal 50 Meter lang und haben einen siebenstelligen Investitionsbetrag. Also da reden wir schon von anderen Dimensionen. Aber das ist so die Basis. Wir haben dazu noch, das ist auch noch spannend in unserer Industrie, wir haben viele Softwareplayer. Wir sind ein sehr softwarelastiges, eine sehr softwarelastige Industrie, weil natürlich jeder kennt das. Man macht irgendwo ein Dokument. Sag jetzt mal, die Abi-Zeitung ist so mein Standardbeispiel, die irgendwo in Word produziert wird. Aber aus diesem Word-Dokument muss ja was gemacht werden, was gedruckt werden kann. Da gibt es verschiedene Arbeitsschritte. Das heißt, wir haben verschiedene Softwareplayer im Einsatz. Da ist auch Europa immer noch stark. Aber auch die Amerikaner sind sehr stark, ebenfalls Japan ist sehr stark. Wir sind eine weltweit vernetzte Industrie, wo aus Deutschland viele Maschinen in die Welt geliefert werden, aber auch von USA, Asien und so weiter viele Maschinen in den europäischen Markt kommen. Das ist eine spannende Kombination und sind auch spannende Zusammenarbeiten, die sich da ergeben.
Prima. Und auf der anderen Seite sind ja die Druckereien, die diese Druckmaschinen üblicherweise kaufen oder leasen, ne, und sich dann eben in ihre Werke stellen und damit drucken. Und sprechen tun wir heute nicht so sehr über die Druckprodukte, die rauskommen am Ende, sondern über die Daten, die da anfallen. Und jetzt weiß ich von dem, was ich so von den Herstellern oder auch den Druckereien kenne oder höre, ja, dass dort eben in riesigem Umfang Daten anfallen. Ist ja auch logisch bei so einer großen Maschine. Und dass es auch total Sinn macht, dass diese Daten nicht einfach nur anfallen, sondern dass sie eben auch verarbeitet werden. Und es passiert, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber üblicherweise so, dass die Daten meist inzwischen in Echtzeit an den Hersteller gefunkt werden und oder, das wäre dann schon eine Frage, an Softwareunternehmen, die dazwischen geschaltet sind. Ne? Aber es gibt jedenfalls die Möglichkeit, dass Daten, die bei Druckvorgängen anfallen, die an der Maschine anfallen, sei es die Temperatur irgendwelcher Läger, sei es die Druckaufträge oder hoffentlich nicht die Inhalte der Druckaufträge, aber dass die sozusagen nach Hause gefunkt werden und dann den Druckereien, sei es über Dashboards, sei es in anderer Form, aufbereitet möglicherweise zur Verfügung gestellt werden.
Jetzt hast du bei mir den Techniker so ein bisschen erwischt. Das heißt, ich muss da jetzt ein bisschen konkreter reinschneiden, weil das Thema, also auch wenn ich keinen technischen Hintergrund habe, aber es ist halt Daily Business inzwischen. Ja, es gibt mit Sicherheit einzelne Hersteller, wie besonders die großen Digitaldruckhersteller, wo diese Daten in Echtzeit transferiert werden an irgendeinen Server, der dann in Amerika steht oder ähnliches. Also sprich beim Hersteller selber. Das macht da natürlich auch vollkommen Sinn, weil viele Digitaldruckhersteller arbeiten über Klickkosten. Das heißt, die wollen natürlich genau wissen, wie viel wurde produziert auf der Maschine, weil sie darüber abrechnen. Das ist ein Punkt. Dann haben wir aber die andere Situation, wo halt zum Beispiel eine Weiterverarbeitungsanlage, also eine Anlage, die Papier faltet, falzt, schneidet und dann aus einem gedruckten Bogen ein lesbares Produkt, ein Magazin zum Beispiel macht, die sind oft genug nicht online oder nicht Echtzeit verbunden. Da kommt dann irgendwo im Service-File, fliegen mal die Daten hin und her. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, da müssen wir vielleicht mal drauf eingehen. Es gibt aus meiner Sicht heraus oder aus unserer Sicht heraus in der Industrie gibt es, glaube ich, so zwei Ebenen, wo wir uns über Daten unterhalten. Und zwar, es gibt einmal die Datenebene, die einen Auftrag beschreibt und die auch Auftragsdaten beinhaltet. Sprich, es ist immer eine Auftragsbeschreibung, die sagt, ich möchte ein Buch produzieren, das soll so und so viele Seiten haben. Das wird transferiert und wird an eine Maschine, an eine Weiterverarbeitung, an ein XYZ geschickt. Aber es gibt auch den Rückkanal, der dann eben sagt, okay, jetzt hast du dieses Buch produziert und du bist gerade bei Auflage 500, 501, 502, also spezieller Wert. Und das sind die Daten, die heutzutage, wenn eine Druckerei sich über Daten unterhält, sind für die heute noch die eher interessanten Daten, weil man kann halt mit den Auftrag in die Maschine schicken, die Maschine voreinstellen. Das heißt, der Operator, der da dran steht, muss unter Umständen nicht mehr arbeiten. Und man kann aber auf der anderen Seite mit dem Feedback-Kanal sehen, welche Produktion oder wie produktiv war meine Maschine, kann ich halt nach Kalkulation, OEE kalkulieren und so weiter. ich sehe noch nicht, können wir direkt noch eingehen, noch nicht so einen richtigen Nutzen von den ganzen Maschinendaten, sprich jetzt Sensorwerte, Temperatur im Lager und Ähnliches. Das nutzt heutzutage kaum einer, weil ehrlicherweise gibt es dafür A, keine Softwareanbieter heute und B, dafür müsste man schon eine größere Druckerei sein. Man muss sich immer vor Augen führen, zum Beispiel in Deutschland sind 80% der Druckereien sind unter 10 Mitarbeitern. Das heißt, das sind eher kleinere Unternehmen. Wenn ich jetzt mal bei KMU, dann ist es eher das K ist bei uns groß als das M. Bin. Aber es ist nichtsdestotrotz, das Thema Daten ist ein langes und ein interessantes bei uns in der Industrie, weil wir halt schon seit fast 25 Jahren inzwischen einen Datenstandard haben, der genutzt werden soll und der uns hilft, unsere Produktion zu optimieren. Ich glaube, da kann uns jetzt der EU Data Act extrem helfen, wenn es da weitergeht.
Hilft uns auch halt nochmal zu verstehen, was heute so mit den Daten passiert. Was machen denn die Hersteller? Ist das bekannt, was die so mit den Daten machen? Sitzen die da drauf oder passiert damit was oder weiß man das gar nicht? Blackbox?
Also mein Gefühl, ich habe diese Diskussion wirklich jetzt, also wenn nochmal, wir müssen da unterscheiden, Sensordaten, was soll das mal so machen? Auftragsdaten und Sensordaten. Die Auftragsdaten sieht der Kunde ja normalerweise. Das heißt, er kann damit arbeiten, er kann damit spielen. Die werden oft genug auch nicht unbedingt an den Hersteller übergeben, weil in den Auftragsdaten stehen natürlich, jetzt kommt wieder das, ist dann für den Martin das Thema, kommen vielleicht personenbezogene Daten, Kundendaten und so weiter. Darf der Hersteller vielleicht gar nicht sehen. Die Sensordaten, die nutzt der Hersteller. Und ich kenne Fälle, wo dann auch mal proaktiv angerufen wurde im Servicefall, pass mal auf, wir haben festgestellt, bei dir hat das und das Lager die und die Temperatur erreicht. Geh doch mal hin und schau mal an, ob da noch irgendwo ein Problem ist oder. Aber das hängt massiv davon ab, was für einen Servicevertrag der Nutzer hat, also sprich die Druckerei. Es gibt durchaus auch Druckereien, die da mit einem kleinen Servicevertrag arbeiten, wo kein proaktives Nutzen der Daten ist. Und die größeren, die haben aber eigentlich keinen Zugriff auf die Daten, sondern es ist nur der Hersteller, der damit was macht. Was er damit macht, ob er damit seine Produkte optimiert, ob er damit seine Produktion monitort, ob er, kann ich dir wirklich nicht sagen. Es gibt, entschuldigt, dass ich immer diesen Monolog habe, aber es gibt halt schon so Situationen, wo sich verschiedene Druckereien dazu bereit erklären, ihre Produktionsdaten mit dem Hersteller zu teilen, damit sie wissen, wo sie mit ihrem Produktivitätsgrad sind. Da werden dann verschiedene Druckereien über den Hersteller anonymisiert miteinander verglichen und er kann das auswerten. Also sei es, ich bin im oberen Bereich oder ich bin im unteren Bereich, ist natürlich auch für den Hersteller ein Punkt, wo er was verkaufen kann, Service, Training und so weiter. Aber richtig wissen, mein Gefühl, richtig wissen, was mit den Sensordaten passiert, war auf Herstellerseite, glaube ich nicht, dass die Druckereien das wirklich im Detail wissen. Auch nicht, dass das ausgegeben wird.
Und wenn wir jetzt euch wieder mit reinbringen, deine Coco, wo positioniert ihr euch jetzt da in dem Spiel?
Wir sind in der Mittelsmann. Wir sind okay, jetzt machen wir wieder zwei Schritte zurück. Der EU Data Act, und Martin, bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, gibt ja nicht vor, dass die Daten in diesem einen Format ausgetauscht werden müssen, sondern er sagt, sie müssen in einem industriestandardisierten Format und sie müssen maschinenlesbar sein. Das heißt, ich habe pro Hersteller mit Sicherheit ein verschiedenes Format oder eben einen unterschiedlichen Dialekt, wenn wir uns alle auf ein Format einigen könnten. Und wir sind ich nenne das immer der Babelfisch. Das kommt von Douglas Adams und Hitchhiker Through the Galaxy. Wir sind der globale Übersetzer von innen. Wir können von OPCOA, MQTT, XML, CSV, jegliches Datenformat in ein anderes Datenformat übersetzen. Und als Zwischenschritt speichern wir diese Daten. Diese Daten, da wir jetzt gerade bei dem Thema aus sind, gehören nicht uns. Die gehören in unserer Definition dem Kunden. Und der Kunde hat damit das allererste Mal eigentlich die Situation, dass er die Daten von allen integrierten Modulen an einem zentralen Ort hat, unter einem Datenmodell und somit auch dann vergleichbar und damit dann Optimierung fahren kann. Also wir sind eigentlich der Integrationspartner und der Egalisierer, würde ich sagen, der Daten. Wir passen die unterschiedlichen Formate an, sodass jeder damit arbeiten kann.
Okay, die vielleicht nochmal kurz zu dem, was die Hersteller machen und zu dem, was ich da aus der Branche höre. Die Hersteller sagen ja jetzt schon, Also die Hersteller, die mit denen ich gesprochen habe, ja, die auch in der IOP sind zum Beispiel, naja, die Daten gehören ja euch, liebe Druckereien. Ja, das sind natürlich eure Daten, das ergibt sich möglicherweise sogar aus den Verträgen, aus den Kaufverträgen, die ich nicht kenne. Ihr schickt sie an uns, damit wir zum Beispiel, du hast es gerade schon erwähnt, unseren Servicevertrag erfüllen können. Ja, oder damit wir schon wissen, bevor das passiert, dass eure Druckmaschine wahrscheinlich bald stehen bleiben wird. Also eine durchaus sehr sinnvolle Maßnahme, eine sinnvolle ein sinnvoller Use Case für diese Daten. Ne? Und dann melden die sich, wie du es gerade gesagt hast, übrigens, das Lager sollten wir mal langsam austauschen. Und je nach Servicevertrag melden sie sich oder melden sie sich nicht. Nur ein Bruchteil der Daten, so ist mein Eindruck aus der Branche, wird tatsächlich den Nutzern in der Sprache des Data Act, also den Druckereien, zur Verfügung gestellt und dann auch noch aggregiert in einer Weise, wie es eben von den Herstellern für richtig gehalten wird und zusätzlich kostenpflichtig. Ne, die Dashboards, jedenfalls in gewisser Weise, in gewisser Ausbaustufe, sind dann eben kostenpflichtig. Und in der Tat ist es so, dass der Data Act, der ist ja noch nicht wirksam, aber ab 12. September diesen Jahres den Kunden, den Druckereien, den Nutzern in der Terminologie des Data Acts einen Anspruch gibt darauf, dass alle Daten, auf die der Hersteller Zugriff hat, auch dem Kunden zur Verfügung zu stellen sind. Und da werden wir nachher nochmal drauf kommen, was das mit den Datenformaten macht. Du hast es gerade schon angedeutet, ja, in maschinenlesbaren Format und gängig und so weiter. Und dass auch der Hersteller die Daten eben nur nutzen darf, wenn er eine entsprechende zusätzliche Vereinbarung, oder ob sie zusätzlich sein muss, kann man sich noch ein bisschen streiten, aber eine Vereinbarung geschlossen hat mit den Kunden. Ne, so ist der Grundaufbau jetzt. Und dann ist eben die Frage, ob der Data Act, rechtlich kann er es, aber ob er dann eben auch in der Praxis dazu führen wird, dass das eine gewisse Änderung dort gibt.
Das ist eine spannende Frage, weil, also jetzt wiederum machen wir mal die globale Sicht. Und jetzt kommen wir zu einem Thema auch Datenformat. Es gibt in unserer Industrie etwas, das nennt sich das CIP4-Konsortium. Das ist ein Konsortium, das wurde vor Dekaden schon gegründet. Und das hat im Jahre 2000 das JDF, das Job Data Format, definiert. Das ist eigentlich ein standardisiertes Datenformat, basierend auf XML, mit dem ein Auftrag beschrieben werden kann. Das Ziel war und ist, dass die Produktion automatisiert gesteuert werden kann über dieses Datenformat. Und das ist, seien wir ehrlich, ich meine 20 Jahre, wie gesagt, ich bin seit 30 Jahren dabei, wir waren früher ein sehr manueller Prozess. Das sehen wir heute in manchen Teilen immer noch, also die Druckindustrie. Je höher aber der Automatisierungsgrad ist und je höher natürlich auch der Integrationsgrad ist, umso weniger musste ich mich auf manuelle Eingriffe verlassen. Und das ist jetzt, haben wir auch dann die weltweite Situation. Wir haben in Deutschland einen guten Ausbildungsstand. Die Mitarbeiter, die an den Maschinen stehen, sind meistens sehr gut ausgebildet. Wir haben aber auch Situationen in den USA oder ähnliches, wo ungelerntes Personal ansteht, was halt unter Umständen einfach nur darüber entlastet werden kann. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, die Druckereien haben eigentlich schon seit 25 Jahren haben wir auf der Liste zu automatisieren über Daten, um das möglichst einfach und schnell alles durchziehen zu können. Jetzt kommt aber auch folgende Situation, wie du gerade gesagt hast. Der Hersteller geht hin und ruft teilweise fünfstellige Beträge auf, um eine Schnittstelle offen zu legen. Also sprich, um diese JDF-Daten empfangen zu können und die JMF-Daten liefern. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass eine normale Druckerei um die 42 Software-Module im Einsatz hat, dann kommen noch 4 oder 5 Maschinenhersteller oder vielleicht 8 Maschinenhersteller dazu, dann reden wir auf einmal von 6- bis 7-stelligen Beträgen, wenn ich alle Schnittstellen haben möchte. Der EU Data Act wird nach meinem Verständnis nicht das Thema in die Maschine ändern. Also sprich, wie kriege ich den Auftrag in die Maschine? Aber es wird das Thema Daten aus der Maschine ja massiv ändern. Denn mit dem EU Data Act muss der Hersteller diese Daten kostenlos zur Verfügung stellen. Und damit kommt auf unserer Industrie auf einmal eine Möglichkeit zu, dass statt, dass ich das integriere, was ich mir leisten kann oder was ich gerade für ein Projekt benötige, ich alles integrieren kann und dann datengestützt arbeiten kann. Und wie gesagt, das versuchen wir seit 25 Jahren. Es ist mit Sicherheit, gibt es da technische Herausforderungen in der Industrie, im Standard und so weiter. Aber allein die Tatsache, dass man teilweise Hunderttausende von Euro aufruft für alle Integrationen, ist natürlich bei einer Druckerei schon schnell ein Blocker. Wenn die Daten aber dann kostenlos zur Verfügung stehen und auch dann damit gearbeitet werden kann, habe ich auf einmal eine andere Situation. Und dann kommen Player wie wir, wie Cococo zum Einsatz, die dann eben helfen, diese Daten zu nutzen, zu aggregieren, zu egalisieren und damit dann im Prinzip die Produktivität auch zu steigern entsprechend.
Wie muss man sich denn diese Diskussion vorstellen? Du sagst, das ist seit 25 Jahren ein Thema. Ist das sehr kontrovers? Arbeitet ihr zum Teil da freundschaftlich zusammen an Lösungen? Und was erwartest du da jetzt in der nächsten Zeit, wenn dann der Data Act mal greift? Vielleicht gibt es schon erste Reaktionen oder vielleicht erste Vorgespräche?
Wie ist die Situation? Fangen wir ganz am Anfang an. Die Situation ist halt die, dass typischerweise wird hingegangen und wird gefragt, hey, was kosten eure Schnittstellen, wenn wir integrieren wollen? Dann gibt es unterschiedliche Angebote. Dann gibt es aufgrund von Maschinenzeit und Alter der Maschine Upgrades und so weiter. Sind halt eine sehr kostenintensive Diskussion. Aber das ist ein Angebot und das wird gekauft. Da reden wir aber dann nur von den Auftragsdaten. Wir reden nicht von den Sensordaten, weil die sind immer noch in der Hoheit des Herstellers. Punkt. Da kommt keiner dran. Also ich wüsste kein Angebot, keinen, der seine Daten, seine Sensordaten zur Verfügung stellt.
Guck mal, aber das ist schon mal interessant, weil da unterscheiden sich auch die Sektoren. Es gibt Sektoren, in denen Teile der Daten schon oder zum Teil auch ganze Datensätze geteilt werden. Also das ist eine extreme Situation bei euch im Sektor dann, wenn gar nichts geteilt wird an Sensordaten.
Und Sie werden es müssen, Andreas. Ne? Also das ist, Sie werden es müssen, wenn die Leute fragen, sagen wir so. Ne? Also rechtlich müssen Sie nicht auf die Frage warten. Ist sozusagen schon Bußgeld bewährt, wenn man es einfach gar nicht macht und sich darum gar nicht kümmert. Es muss das Angebot geben, wenn die Konzessionspflicht, das noch ein Jahr später raus ist, heißt es, dass ich sie möglichst an dem Endgerät zur Verfügung stellen muss. Das heißt, da ist nichts mit, und es muss kostenfrei sein, da ist nichts mit kostenpflichtige Schnittstelle, die bauen wir kompliziert für euch, Klammer auf, schalten die Software an, Klammer zu, sondern dann müssen die Daten anliegen und da werden sich die Hersteller nicht wehren können. Die Frage ist aber, und Hubertus auch noch so ein bisschen kommt her aus unserem letzten Gespräch mit dem Michael Tegmeier zur Windindustrie, wo er gesagt hat, na, das sind Gespräche, wo zwingend ist, dass alle am Tisch sitzen und da auch eine gewisse Offenheit zu spüren ist. Und das hören wir jetzt von hier gerade ein bisschen differenzierter, sagen wir mal vorsichtig, dass man über bestimmte das JDF-JMF vielleicht spricht, aber über Sensordaten eben möglicherweise noch nicht. Vielleicht aber eben auch, weil noch niemand auf der Druckereiseite erkannt hat oder keine Zeit hatte, sich damit zu befassen, welcher Nutzen denn daraus möglicherweise folgt. Zum Beispiel, dass ich gar nicht mehr den Hersteller brauche für bestimmte Predictive Maintenance Maßnahmen etc.
Aber das ist, glaube ich, der Punkt. Also es ist in den Diskussionen geht es um die Automatisierung der Produktion, um die Automatisierung der Prozesskette. Es geht nicht darum, um die Sensordaten zu nutzen, weil kein Mensch was mit den Sensordaten heute anfangen kann. Ich glaube, da fehlt auch eine Ebene als Middleman, also die nach uns kommt, weil wir sind nur derjenige, der die Daten sammelt und bereitstellt, nach uns kommt und dann sagt, ey, basierend auf den Sensordaten könntest du folgenden Service machen oder du könntest mit folgenden Einstellungen hier noch 3% Energie sparen. Energiesparen ist noch ein anderes Thema, ist auch noch spannend. Da gibt es durchaus auch schon die Situation, dass man die Energiewerte bekommen kann, aber auch da kostenpflichtig dann wieder. Das heißt also auch die Verbrauchswerte sind kostenpflichtig, wobei ich weiß, dass manch einer dafür auch extra Sensoren einbauen muss. Whatever. Ich glaube, in unserer Industrie ist das Thema Prozessoptimierung ist gegeben, aber in die Maschinen hineinschauen, ich kenne keinen Software-Player, der da eine Lösung anbietet derzeit in unserer Industrie, vielleicht was anderen. Und daher gibt es auch keinen, der das nutzt. Ich kann mir aber vorstellen, ich meine, wir haben ja auch multinationale Unternehmen auf der Druckereiseite, wie Vistaprint, wie Simpress, das sind die Großen, die halt globale Druckzentren haben, die auch dann nicht nur eine Druckmaschine auch, sondern 30 oder 40 haben. Und wenn die ihre Software oder wenn die ihre Maschinen selber optimieren können, die können die Manpower dahinter stecken, weil die haben auch die Ingenieure und die könnten dann mit denen da auch entsprechend arbeiten. Da das wird noch eine interessante Angelegenheit.
Also das ist
für uns, ich sage es ganz platt, der wichtigste Punkt ist gerade, dass es kostenlos ist.
Also du hast wunderschön eigentlich genau so ein Beispiel gegeben, da gibt's Raum für Innovation und das ist ja im Kern auch genau die Zielrichtung des Data Acts.
Ja, Sensordaten, hast du gesagt, gibt sozusagen noch keinen so richtigen Case, wo, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. Es könnte das ja geben. Und deine Zimpress-Beispiel, Vistaprint-Beispiel mit 30 Druckmaschinen von 4 verschiedenen Herstellern. Das heißt, die könnten vielleicht auch 6, ja, die könnten auch über die Hersteller hinweg bestimmte Gedanken sich machen und bestimmte Überlegungen anstellen zur Optimierung. Und wenn bei einer Windenergieanlage 30% Effizienzsteigerung drin sind, indem ich einfach bestimmte Informationen habe, mag das bei einer stationären Druckmaschine, die nicht vom Wind abhängt, weniger gravierend sein, aber man mag trotzdem Effizienzgewinne, sei es beim Strom, sei es an anderer Stelle erzielen können. Ne? Also auf jeden Fall.
Vielleicht gehe ich da auch zu weit, muss ich jetzt, dann bewege ich mich auf ein bisschen dünnem Eis.
Macht ja nichts. Das ist ja auch Teil dessen, ne, das ist ja auch Teil dessen, eines Findungsprozesses, den der Data Act jetzt eben anstößt, dass es möglicherweise Themen gibt, über die man sich eben, sei es als Drittanbieter, sei es aber eben auch als Druckerei Gedanken machen kann und sollte.
Ich glaube, aber da ist der Punkt. Es gibt, heutzutage gibt's noch nicht wirklich den Use Case, weil einfach die Daten nicht vorhanden sind. Wir haben aber eigentlich ein Standardbeispiel. Wir haben eine Situation, dass zum Beispiel, wenn wir über Digitaldruck reden, die Tinte, die im Digitaldruck verkauft wird, das kennt jeder, der zu Hause einen Drucker hat und rumflucht, wenn er sich für 20 Euro eine neue Kartusche kaufen muss. Die Tinte ist teurer als Gold. Also wenn ich das aufwiege, dann ist die halt erheblich teurer als Gold. Und wenn ich auf einmal an die Sensorwerte kommen kann vom Hersteller der Düsen, dass ich sehen kann, wie viel ist da durchgezogen, habe ich da vielleicht auch Optimierungspotenzial. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Da werden mit Sicherheit die Großen vorangehen und das vielleicht dann auch an die Kleineren weitergeben. Ich glaube, da ist eine Win-Win-Situation auf beiden Ebenen gegeben. Aber das wird auch ein bisschen dauern. Da werden wir, mit Sicherheit wird da noch ein bisschen Wasser den Rhein entlang fließen, wie man so schön sagt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, mit dem EU-Data-Act stehen wir das erste Mal vor der Situation, dass unsere Industrie seine Optimierungspotenziale wirklich schöpfen kann. Wir sind eine Industrie, in der es nicht mehr darum geht, neue Maschinen zu kaufen, sondern wir sind eine Industrie, in der es darum geht, mit dem bestehenden Equipment mehr rauszuholen. Und ich kann nur mehr rausholen, indem ich automatisiere. Und automatisiere geht nur über Integration, über Daten. Wenn Integration aber Hunderttausende von Euro kostet, dann ist diese Integration oft von den Kunden nicht unbedingt stemmbar oder der ROI ist nicht gegeben. Das wird sich mit dem EU-Data-Act massiv ändern und ich bin sehr, sehr gespannt, was da passieren wird ab dem 12.09.
Genau, das ist die Frage, die wir uns natürlich stellen und ab dem 12.09. heißt ja, dass ab diesem Zeitpunkt einerseits die Verpflichtung besteht, die Kunden über die Daten zu informieren und andererseits, also die Daten zur Verfügung zu stellen, andererseits die Möglichkeit der Hersteller, die Daten selber zu nutzen, endet. Diese Gespräche müssen eigentlich deutlich im Vorfeld losgehen. Ne? Die müssten ja jetzt schon stattfinden, um im Prinzip vorbereitet zu sein. Also das wäre sozusagen etwas, was man den Druckereien, gerade den Großen, jetzt auch raten muss, mal vorsichtig anzufragen bei den Herstellern, wie sie denn gedenken, diese Verpflichtungen zu erfüllen. Und da sehen wir aus den Beratungsmandaten, die wir jetzt so haben, da kriegt man eben alle möglichen Antworten von, lass uns mal zusammensetzen bis, ihr habt doch unser Dashboard und vielleicht bauen wir da noch einen Knopf ein, Daten runterladen und dann gibt's irgendwie eine kommagetrennte CSV-Datei mit irgendwelchen verrückten Daten. Bloß das wird's dann eben für den Data Act auch nicht ausreichen. Ne? Können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Aber das ist, ich bin ja schon froh über die CSV da. Ich sag's jetzt mal, wie es ist. Unter den Blinden ist der einäugige König. Punkt. Also, wenn man schon mal an solche Daten reinkommen kann. Aber darauf hoffe ich dann auch. Der EU Data Act, wie du gerade gesagt hast, ist ja nach meinem Verständnis, und bitte korrigiere mich, zum 12.09. diesen Jahres müssen eigentlich die Daten erstmal nur bereitgestellt werden. Nicht zeitnah und nicht in Echtzeit. Aber ab nächstem Jahr müssen die Daten in Echtzeit im Prinzip gesendet werden. Das heißt, da ist dann kein Download mehr nötig. Da ist dann kein, ich muss eine CSV-Datei exportieren oder muss mir irgendwelche Log-Datei nehmen, sondern ab nächstem Jahr 2026 muss der Hersteller die Daten im Prinzip senden. Und damit habe ich eine Echtzeitsituation über alle Hersteller gegeben, die in Europa unterwegs sind. Und ich bin da auch super gespannt, was dann zum Beispiel auch in England passieren wird, weil da haben wir auch viele Kunden. Was heißt das für die zum Beispiel? Werden die Engländer akzeptieren, dass, wenn ich über den Ärmelkanal hinweggehe, sind die Daten kostenlos, währenddem ich aber in England dafür auf einmal bezahlen muss? Oder was wird in den USA passieren? Das wird eine ganz, ganz spannende Angelegenheit, weil das ist natürlich, da haben wir schon eine Vorreitersituation mit Europa.
Ist ja auch ein bisschen diese Vorreiter-Situation jetzt durch den Data Act, ne, ist natürlich eine europäische Maßnahme und soll ja auch gerade dazu dienen, möglicherweise neue Geschäftsmodelle zu entwickeln auf dieser Basis. Also und da unterscheiden wir uns dann eben möglicherweise auch von den Engländern, die ja nicht mehr EU sind, und den Amerikanern, wo es dann das eben so noch nicht gibt. Prima, also ich fasse mal zusammen, wo wir einen Ansatz haben, ist sozusagen die Auftragsdaten, die ja aber so sowieso meiner Erwartung ohnehin eher in der Hoheit der Kunden, sprich der Druckereien, liegen. Also da möchte man sich ja gar nicht vorstellen, dass die jetzt unbedingt zu den Herstellern wandern. Also die dürften eigentlich gar nicht so sehr betroffen sein vom Data Act, sondern eher die Sensor, die Maschinendaten, die Daten, die eben direkt an der Maschine anfallen. Und das und da siehst du unterschiedliches Level an Diskussion darüber, ne? Also die während des mit den Auftragsdaten eher ein Problem ist, die einheitlich und kostenfrei zur Verfügung gestellt zu bekommen, ist es bei den Sensordaten eben noch nicht so weit.
Die Sensordaten werden, glaube ich, derzeit noch nicht angefragt. Aus unserer Sicht heraus, aus der Industriesicht heraus, sind, glaube ich, die Prozessdaten erstmal die wichtigsten Daten. Weil ein Riesenthema in unserer Industrie ist das Thema Nachkalkulation. Damit ist gemeint, dass es wurde irgendwann mal ein Druckauftrag verkauft und der wurde kalkuliert, sprich 1000 Bücher, die und die Auflage. Und dann ist die Frage nachher, habe ich mit diesem Auftrag jetzt Geld gemacht oder habe ich damit Geld verloren? In einer Zeit, wo unwahrscheinlich viel Geld in der Industrie verdient wurde, war das nicht wirklich interessant. Aber heutzutage ist das eine sehr interessante Diskussion. Und ich glaube, da kann der EU Data Act, auch wenn das jetzt erstmal die Sensorendaten sind. Ich sehe halt, wie performant war die Maschine bei dem und dem Auftrag, bei der und der Auftragsnummer. Damit sind ja keine personenbezogenen Daten gemeint. Und das wird mit Sicherheit massiv bei uns einschlagen, wird sich massiv ändern. Interessant finde ich, aber weil das ist ein Punkt, der mich auch bewegt, das haben wir gestern noch im Kollegenkreis besprochen, dass wir derzeit noch von keinem der Hersteller irgendwo einen Marketing-Push sehen, der sagt, hey, ich bin heute schon EU-Data-Act-kompatibel. Ich bin EU, ich mache das in irgendeiner Art und Weise, sondern ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst in den Diskussionen von deinem Beratungsmandat, wie du sagst, von wegen Preise oder Kosten. Aber mir fehlt so ein bisschen, ich war jahrelang Produktmanager, wenn ich das heute machen würde, würde ich darüber reden. Ich sehe keinen, der darüber redet. Also ich sehe keinen, der von der Herstellerseite aus das Thema aktiv angeht und sagt, hey, ab dem 12.09. oder schon heute könnt ihr alle Daten kostenlos haben und könnt damit arbeiten. Es ist eine super spannende Angelegenheit. Und ich bin gespannt auch auf die Diskussionen, die dann auftreten werden in unseren Integrationsprojekten, weil ich mir vorstellen kann, genauso wie du sagst, erstmal heißt es, komm, lass uns mal zusammensetzen und dann schauen wir mal, welche Daten du willst. Aber das ist eigentlich nicht das, wo wir jetzt hinwollen als Alkes. Wir wollen ja standardisierte Daten haben und von jedem Hersteller auf immer eine und dieselbe Art und Weise. Und da erwarte ich schon, dass die Hersteller da liefern. Und da werden wir wahrscheinlich dann auch mit den Kunden unsere Hersteller einfach in die Pflicht nehmen müssen.
Genau, also ich glaube, ich kann schon ein bisschen verstehen, dass die Hersteller sich da jetzt nicht so richtig aus der Deckung wagen wollen, ne? Dass die jetzt nicht sagen, ja, okay, wir sind jetzt die Ersten, die da jetzt alles zur Verfügung stellen. KBA, wenn ich es richtig gesehen habe, hat jetzt eine Data-Tochter gegründet, die vielleicht auch aus deren Sicht mal, das ist ja auch ratsam, mal eine Bestandsaufnahme wagen, welche Daten bekommen wir denn eigentlich? Und was tun wir damit? Wie gesagt, meine Prognose durch außer kleinere Gespräche durch nichts weiter gestützt, wäre ja mal, dass 80% der Daten, die da anfallen, gar nicht verarbeitet werden. Wenn es stimmt mit 1000 Datenpunkten, gehen wahrscheinlich 800, wie du es vorhin gesagt hast, irgendwelche Server liegen da. Und wenn mal ein Problem besteht, guckt man sich das vielleicht an. Aber dass die strukturiert ausgewertet und dann vielleicht noch über mehrere Kunden hinweg ausgesteuert, genutzt, aggregiert zur Verfügung gestellt werden, passiert ja wahrscheinlich so noch gar nicht. Ne? Also auch das wäre eine Idee.
Aber da bringst du gerade einen interessanten Punkt auf. Ich muss meine Aussage revidieren, von wegen, dass es keinen gibt, der die Datenpunkte auswertet auf Maschinenbasis, weil die KBA mit Kiana, die machen das heute für ihre Maschinen, und ich gehe mal ganz fest davon aus, dass sie nicht darauf eingerichtet waren, dass die anderen Hersteller ihnen die Daten auch zur Verfügung stellen würden. Aber der EU Data Act zwingt dich halt dazu. Das heißt, die KWA wäre eigentlich der erste Hersteller, der heutzutage hingehen kann mit ihrem Kiana, so nennt sich das, die Produktion nicht nur von ihren Maschinen, sensorgestützten Daten auszuwerten, sondern auch von anderen Herstellern. Das ist einer der ersten in die Richtung, ja? Danke für den Hinweis, habe ich vollkommen vergessen.
Ja, okay, gut. Da könnten wir jetzt noch einen Punkt streifen. Das ist das Thema, wie kann ich mich als Hersteller wehren? Eine Möglichkeit, die jetzt zum Teil versucht wird, sind ja personenbezogene Daten. Die können wir euch nicht zur Verfügung stellen. Das ist jetzt hier, wird in aller Regel nicht der Fall sein. Könnte man sich auch wieder noch hinbewegen, habe ich jetzt gerade letztens in dem Gespräch gehört. Aber lassen wir das mal weg. Und der zweite Punkt ist Geheimnisschutz, ne? Geschäftsgeheimnisschutz. Kann ich nicht sagen als Hersteller, naja, aber wenn ich jetzt meinem Vistaprint diese ganzen Daten gebe, dann, und die geben das jetzt an den Andreas weiter oder an direkt an Heidelberg, dann kann ich ja gleich meine Produktionsprozesse aufmachen und alles nackig machen. Das kann doch nicht Sinn des Data Act sein. Wie hast du da schon mal was gehört dazu?
Also nicht rund um den Data Act, aber das ist eigentlich die Standardaussage, wenn es darum geht, Sensordaten zu erhalten. Also kannst du durchaus sagen, wir haben uns von Coco-Seite her so aufgestellt, dass wir sagen, wir kümmern uns um auftragsbezogene Daten, sprich das eine JDF und JMF. Weil wir eigentlich nicht erwartet haben, dass uns irgendjemand IoT-Daten zur Verfügung stellt. So spezifizieren wir das immer, so unterscheiden wir das immer. Aber der EU-Data Act gibt uns halt die Möglichkeit, dass wir sagen können, wir können auch an die Sensordaten rankommen. Und unser Datenmodell kann zum Glück da in die Richtung erweitert werden entsprechend. Und wir können das alles übernehmen. Aber ja, viele Hersteller haben da eher Bauchschmerzen und wollen die Daten nicht rausrücken, weil sie eben genau sagen, dann könnte ich sie ja im Prinzip direkt an XYZ, an meinen Konkurrenten verkaufen und würde dann im Prinzip meine Geschäftsgeheimnisse offenlegen.
Ja, okay, also da muss man sich halt dann in die Einzelheiten vertiefen. Es ist eben nicht so, dass man einfach Geschäftsgeheimnisschutz ruft und sagt, ja, jetzt dann ist es sozusagen vorbei, dann muss ich keine Daten herausgeben. Ich muss schon einen gewissen Aufwand treiben und ich muss vor allem sehr gut begründen können, warum jetzt das meine Geschäftsgeheimnisse betrifft. Und die Temperatur an einem Sensor oder an einem Lager zu übermitteln, muss ich mich jetzt schon ein bisschen verbiegen, um zu sagen, dass das jetzt ein Geschäftsgeheimnis wird. Ne? Also da muss ich, und es ist auch nicht so, dass ich generell aus den Vorgaben des Data Acts als Hersteller rauskomme, indem ich sage, das ist ja alles mein Geschäftsgeheimnis, sondern wenn überhaupt, muss ich es dann eben an einzelnen Datenarten möglicherweise, an einzelnen Datenpunkten festmachen und sagen, also das kann ich euch jetzt tatsächlich nicht geben. Ein einfacherer Weg raus übrigens wäre, der Data Act gilt eben nur für die Daten, auf die der Hersteller Zugriff hat. Wenn er sie gar nicht sich schicken lässt oder sich Zugriff genehmigt, sei es remote, sei es tatsächlich in einem Service-Contact vor Ort, dann gilt der Data Act auch nicht. Bloß das wäre sicherlich die falsche Richtung und auch nicht sozusagen Sinn des Data Acts zu sagen, na okay, dann erheben wir eben weniger Daten. Aber wenn ich von 1000 Datenpunkten nur 800 genutzt habe, kann ich natürlich schon auch überlegen, ob ich die nur 200 genutzt habe, ob ich die 800 dann tatsächlich erhebe.
Aber Martin, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, um das auch klarzustellen. Also nach meinem Verständnis ist es ja so, dass der Data Act, wie du gerade gesagt hast, nur die Daten betrifft, die der Kunde oder die der Hersteller sich zusenden lässt. Das heißt aber, das ist aber keine Einschränkung, ob das zeitnah passiert, also sprich jetzt remote und in Echtzeit, oder ob er das macht im Servicefalle. Das heißt, der Kunde ruft an und sagt, hey, meine Maschine steht, und der Hersteller sagt, ich schalte mich auf die Maschine und zieht sich dann die Logdateien heraus. Das ist doch in dem Fall auch über den EU Data Act dann schon die Datentransfer an den Hersteller. Und diese Daten müssen dann im Prinzip auch an den Endkunden gegeben werden. Korrekt oder nicht?
Also nur mein Verständnis. Genau, die zeitliche Komponente spielt keine Rolle. Ob ich die jetzt sozusagen später nur zugreife, ist entscheidend ist, ob ich mir generell Zugang genehmige als Hersteller, dann müssen diese Daten auch dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden, genau.
Und ich glaube, damit ist der Haken gefüllt, weil, sagen wir auch ehrlich, heutzutage wird andersrum. Zwei Schritte wieder zurück. Warum machen heutzutage die Hersteller einen Remote-Zugang? Weil der Kunde möchte natürlich die Servicekosten minimieren. Kein Kunde zahlt mehr heute einen Tag Anreise, 5 Minuten vor Ort, einmal 2 Schalter umgedreht und dann wieder Abreise. Und der Kunde möchte diese 2 Tage nicht bezahlen, sondern der Kunde geht hin und sagt, hey, schalte dich remote drauf, es gibt Serviceverträge und ähnliches. Und dann wird diese Einstellung halt remote korrigiert. Wenn der Hersteller jetzt sagen würde, pass mal auf, möchte die Daten gar nicht mehr haben, weil der EU-Data mich dazu zwingen würde, die weiterzugeben, wäre mit Sicherheit eine spannende Diskussion rund um den Servicepunkt, weil damit kann ich meinen Service auf voll manuell umstellen. Das wird heutzutage keiner mehr machen. Das wird auch kein Kunde akzeptieren. Ist sehr sicher.
Klar, also es war natürlich auch gar kein Petitum dafür, weniger Daten und den Online-Service abzuschalten, ist ja klar. Ne? Die Idee ist ja schon, das genau zu machen. Dann einfach Geschäftsgeheimnisschutz zu rufen, hilft halt nicht. Ne?
Entschuldige, dass ich unterbreche, das war mein Punkt. Ich habe in einer Diskussion, das ist die einzige Diskussion, die ich gehabt habe zu dem Thema, also wo dieses Feedback kam, habe ich dann wirklich, wir haben ein White Paper erstellt zum Thema EU Data Act. Wir teilen das auch mit unseren Partnern, einfach mal, um auch da eine Awareness zu erzeugen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass besonders die Kollegen, die da im täglichen Leben draußen im Feld unterwegs sind, gar nichts von wissen. Und ich habe dann auch durchaus gehört, dass dann einer gesagt hat, ja, dann können wir im Prinzip unser Geschäftsmodell, Service und Ähnliches komplett einstellen, weil dann torpedieren wir uns ja das selber oder torpediert der EU Data Act unser Geschäftsmodell.
Aber da,
und ich glaube, das ist der Weg.
Ja, auch da nochmal ergänzt, ne, oder anders, wenn es so ist, dass durch einen transparenteren Umgang mit Daten ein Geschäftsmodell torpediert wird, dann stimmt möglicherweise was mit dem Geschäftsmodell nicht. Das ist ja relativ klar, dass es soll ja so sein, dass eben diese Daten nicht beim Hersteller monopolisiert werden sollen. Die Daten, die beim Nutzer anfallen. Dieses Verhältnis soll der Data Act umdrehen, und so ist es dann eben auch in der Druckindustrie, dass eben, wenn in der Druckerei Daten anfallen und die aus welchen Gründen auch immer zu einem Hersteller oder herstellernahen Unternehmen gesendet werden, dann soll der Kunde darauf Zugriff haben und eben auch bestimmen können, wer diese Daten bekommt. Und er könnte sie auch theoretisch an einen Dritten, sei es ein anderes Softwareunternehmen, sei es ein Verband, whatever, zur Verfügung stellen und vom Hersteller verlangen, dass sie eben dann auch dahin geschickt werden. Und dann ist die Frage, gibt es vielleicht ein Serviceunternehmen, was sich diese Daten schicken lässt, um da ein bisschen zu disruptieren? Und wenn es dann insgesamt günstiger wird, ist ja vielleicht für denjenigen, der bei einer Druckerei ein Printprodukt bestellt, auch nicht so schlecht. Ne? Also das wäre ja schon in gewisser Weise die Idee.
Ich glaube, das ist mit Sicherheit der Fall, weil die Druckereien lagern oft genug auch inzwischen den Service aus. Und allein die Tatsache, wenn du dann ein externes Unternehmen hast, was die Maschinendaten zeitnah empfangen kann und dann auf Sensoren reagieren kann, ist komplett neuer Ansatz. Ja. Ich glaube, das wird auf jeden Fall funktionieren.
Ich finde das, was du gerade geschildert hast, Andreas, im Grunde die EU freut sich genau, weil du hast wunderbar dargelegt, wo wir jetzt hier in Europa auch Opportunities haben. Du hast einen Bereich beschrieben, in dem eigentlich der Datenschutz brach liegt, in dem es noch nicht wirklich Player gibt, die diese Daten nutzen. Und insoweit ist genau das das Feld, das die EU mit dem EU Data Act auch adressieren wollte, nämlich Innovation schaffen, Datenschatz heben und dabei dafür sorgen, dass Daten, weil sie eben non-viable Assets sind, mehrfach genutzt werden können. Und das ist jetzt im Grunde auch, würde ich sagen, unser gemeinsamer Aufruf an diesen Sektor, aber auch grundsätzlich. Leute, nutzt den Data Act für Innovation. Es werden sehr viel mehr Daten zur Verfügung stehen und das sollte eigentlich allen zugutekommen. Ich finde, das hast du, ohne das jetzt direkt auch zu übersetzen in einen Business Case, wunderbar dargelegt. Also soweit schon mal vielen Dank. Die EU wird sich auch freuen und sicherlich gerne reinhören.
Danke.
Sehr gut. Prima. Ja, mit diesem Appell würde ich dann diese Folge zum Data Act in der Druckindustrie beschließen. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du hier Zeit gefunden hast, mit uns da mal ein bisschen durch die Printbranche durchzugehen und mal zu schauen, welche Datenarten es dort gibt und wie sie bisher, man möchte fast sagen, nicht genutzt werden. Oder eben durch nur einen Teil der Leute, die sie vielleicht nutzen könnten. Hubertus, vielen Dank auch dir. Wir haben noch ein paar dieser Art Gespräche durch verschiedene Branchen vor uns, da freue ich mich schon drauf. Den Zuhörenden, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Folge 74 von Herding FM ist damit am Ende angekommen. Und wie gesagt, empfehlt diese Folge weiter, auch in euren Branchen. Der Data Act ist unterbelichtet. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, wenn es große Maschinenhersteller gibt, die davon noch nicht so richtig gehört haben oder auf White Paper, die ihnen geschickt werden, verschnupft oder gar nicht reagieren, dann ist das sicherlich ein Zeichen dafür, dass da noch ein bisschen passieren muss. Ja, vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal.
Danke mir. Bis dann.
Danke. Tschüss.
Danke. Ciao, ciao.
Navigator, der Podcast zum EU Data Act.